Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Alex, das ist mein Podcast über True Crime Fälle aus der ganzen Welt. Und heute habe ich was Besonderes für euch mitgebracht. Und zwar habe ich ja mit dem lieben Adrian Langscheid zusammen, obwohl das hört sich ein bisschen doof an, also Adrian Langscheid hat ein Buch geschrieben und ich durfte zwei Fälle zusteuern. Das Buch heißt True Crime USA. Das sind True Crime Fälle, die in den USA geschehen sind. Adrian Langscheid hat diese zusammengefasst und in seinem Buch True Crime USA veröffentlicht. Gibt es in deutscher Sprache, mittlerweile auch auf Englisch, was ich auch richtig cool finde. Und wir hatten ja eine kleine Aktion über das Black Friday-Wochenende im November, wo ihr euch das Buch kostenlos runterladen konntet. Ich hoffe, dass ihr das gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern auf jeden Fall eine Bewertung da. Adrian würde sich auf jeden Fall richtig freuen. Und ja, das war jetzt Werbung, allerdings unbezahlt. Ich habe dafür jetzt keinen Cent bekommen. Ich mache das, weil ich das Projekt einfach toll fand. Und was ich richtig cool finde, ist, dass ich euch die Fälle, die ich beigesteuert habe, euch auch in diesem Podcast präsentieren kann. Und das werde ich heute tun. Ich fange an mit einem Fall über zwei Brüder, die in den USA im Hochsicherheitsgefängnis sitzen. Im Buch wurden die Namen geändert. In dem Podcast hier bleibe ich jetzt bei den richtigen Namen. Es ist eine Berichterstattung. Und ja, viel Spaß dabei. Bevor es losgeht, danke für eure Abos, danke für eure Bewertungen, dass ihr dabei seid. Ich freue mich immer noch riesig, riesig, riesig darüber. Und bevor die Einleitung jetzt wieder zu lang wird für einige, geht es jetzt los. Michael und Rudi Apelt sind Brüder aus Düsseldorf. Heute sitzen beide in einem Hochsicherheitsgefängnis in Arizona, USA. Michael kommt am 28. Februar 1960, Rudi am 1. August 1963 in Düsseldorf zur Welt. Über die Verhältnisse, in denen die Brüder aufgewachsen sind, ist nicht viel bekannt. Sicher ist aber, dass beide Brüder im Laufe ihres Heranwachsens durch etliche Kriminaldelikte auffällig geworden sind. Später wird Professor Frank Schneider der psychiatrischen Klinik der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität schwierige Hirnschäden bei Rudi Apelt feststellen, welche auf schwere Misshandlungen im Kindesalter zurückzuführen sind. In ihren späten 20ern schmieden Michael und Rudi einen simplen Plan. Die Brüder würden in die USA reisen und eine Ehefrau suchen. Diese soll ihr Ticket zur finanziellen Freiheit werden. Am 10. August 1988 fliegen Michael und Rudi Apelt gemeinsam mit Rudis Ehefrau Susanne und Michaels Ex-Freundin Anke Dorn nach San Diego, Kalifornien. Das Quartett stieg in einem billigen Motel ab und die Brüder machten sich sofort auf die Suche nach einer potenziellen Ehefrau für Michael. In einem Nachtclub in der Nähe des Motels lernten sie Anne Cheryl Rubenstein und ihre Freundin Trudy Waters kennen. Die beiden Frauen kommen ursprünglich aus Phoenix und waren nur in der Stadt, weil Cheryls Bruder eine Geburtstagsparty schmiss. Michael und Rudi schafften es, die beiden Frauen in ein über den Abend anhaltendes Gespräch zu verwickeln. Im schlechten Englisch erzählen sie den Frauen, sie seien auf Dienstreise, beruflich würden sie Surfbretter herstellen und seien Importeure für Mercedes. Bevor sich die Brüder verabschiedeten, gaben Cheryl und Rudi ihnen ihre Telefonnummer und ihre Adresse. Sie luden die Brüder nach Phoenix ein und würden sich freuen, den Abend dort fortzusetzen. Knapp zwei Wochen später waren Michael und Rudi auf dem Weg nach Phoenix. Cheryl holte die beiden Brüder vom Flughafen ab und fuhr sie zu ihrem Hotel in Mesa. Kurz nachdem die Brüder eingecheckt sind, zogen sie ins Motel 6, ein günstigeres Hotel. Während Michael und Rudi in Phoenix waren, verblieben Susanne und Anke in San Diego. Einige Wochen nach Michaels und Rudis Abreise flog Susanne zurück nach Deutschland. Michael und Rudi flogen daraufhin zurück nach San Diego, um Anke nach Phoenix mitzunehmen. Anders als geplant blieb eine Affäre zwischen Michael und Cheryl aus, was die Brüder aber nicht davon abhielt, etliche andere Frauen kennenzulernen. Am 6. Oktober 1988 ergab sich dann die Gelegenheit, auf die die Brüder gewartet haben. In der Bar Bobby McGee's lernten sie Annette Clay kennen. Michael und Rudi gaben sich als Bank- und Computerexperten aus und am Ende des Abends gab Annette ihnen ihre Telefonnummer und schon am darauffolgenden Sonntag machten sie ein neues Date aus. Annette brachte ihre Freundinnen Katie und Cynthia, auch Cindy genannt, mit. Bingo. Michael fokussierte sich sofort auf Cindy. und erhielt sich und tanzte den ganzen Abend nur mit ihr. Du bist die Frau, die ich heiraten will. Nach diesem Abend trafen sich Michael und Rudi regelmäßig mit Annette und Cindy. Als die Apid-Brüder aber eines Tages in Cindys Apartment zu Besuch waren, fiel den Freundinnen auf, dass 100 Dollar fehlten. Cindy rief daraufhin im Holiday Inn an, wo die beiden Brüder angeblich untergekommen waren, um Michael zu fragen, ob er das Geld versehentlich eingesteckt habe. Doch von der Rezeption erfuhren sie, dass es keine Hotelgäste mit dem Namen Apid bei ihnen gebe. Schließlich erfuhren Annette und Cindy, dass Michael und Rudi im Motel Six wohnten. Die beiden Frauen machten sich umgehend auf den Weg zum Hotel und trafen dort auf Anke Dorn. Anke gab sich als gute Bekannte von Michael und Rudi aus und teilte den beiden Frauen mit, dass die Brüder nicht da wären und sie nicht wüsste, wann sie zurück seien. Am nächsten Tag trafen sich dann die Apid-Brüder mit Annette und Cindy und erklärten den beiden, dass sie wegen ihrer Nachfrage um den Verbleib der Brüder ihre Jobs und ihre Arbeitsvisa verloren hätten. Die beiden Frauen fühlten sich unendlich schuldig. Sie boten den Brüdern ihre Hilfe bei der Suche nach einem Job an, doch Michael blockte jegliches Angebot ab. »Was sollen wir dann machen? Euch heiraten?«, fragte Annette dann. »Ja«, antworteten die Brüder. Nur kurze Zeit später zog Rudi bei Annette und Michael bei Cindy ein. Rudi und Annette trennten sich bereits nach einer Woche wieder, weil Annette herausfand, dass Anke mehr als nur eine gute Bekannte für Rudi war. Michael und Cindy blieben bei ihrem Plan, bald zu heiraten. Cindy bot Michael vorerst eine Scheinehe an, um für ihn die Beschaffung eines Arbeits- und Bleibevisums zu erleichtern. Michael aber hingegen schwörte ihr, dass er eine richtige Ehe mit ihr führen möchte, eine, die für immer hält. Am 28. Oktober 1988 heirateten Michael und Cindy in Las Vegas. Keine Familie, keine Freunde. Die beiden haben sich dafür entschieden, ihre Ehe erst einmal geheim zu halten. 10 Tage nach der Eheschließung, am 7. November 1988, kontaktierte Michael den Versicherungsmakler Doug Ramsey. Er interessierte sich für eine Lebensversicherung in Höhe von 1 Million Dollar. Als Michael Cindy von seiner Idee erzählte, diese Lebensversicherung über sie abzuschließen, dachte sie, dies wäre üblich bei verheirateten Leuten in Deutschland und so willigte sie ein. Cindy schloss bei Ramsey eine Lebensversicherung in Höhe von 400.000 Dollar ab und stellte zugleich einen Scheck über die ersten 2 Raten aus. Der Plan der Apid-Brüder ging auf. Michael, Rudi und Anke begannen unmittelbar, Geld zu verprassen. Sie schlossen Kaufverträge für teure Uhren und 2 Autos der Marke Jaguar ab. Dabei leisteten sie jeweils eine Anzahlung und versprachen, die Restzahlung zu leisten, wenn sie ihr Geld aus Deutschland bekämen. Michael erzählte Anke bei einem dieser Shopping-Trips, dass wenn Cindy einen unnatürlichen Tod sterben würde, er ein reicher Mann sei. Cindy derweil hatte 2 Jobs, um für sich und Michael zu sorgen. Er hingegen hatte keine Probleme damit, ihr Geld für die Unterhaltskosten von Rudi und Anke auszugeben. Am 25. November dann ein Anruf von Doug Ramsey. Die Versicherung habe Cindys Antrag geprüft und könne ihr nur eine Absicherung in Höhe von 100.000 Dollar zusagen. Über eine weitere Versicherung könnte aber ein weiterer Vertrag über 300.000 Dollar abgeschlossen werden. Und so geschah es. Der erste Tag, an dem die Lebensversicherung in Anspruch genommen werden konnte, war der 22. Dezember 1988. Es ist der 23. Dezember 1988. Cindy plante am nächsten Morgen zu ihrer Schwester Katie nach Illinois zu fliegen, um die Weihnachtsfeiertage mit ihrer Familie zu verbringen. Gegen 20 Uhr war sie noch mit ihrer Freundin Annette verabredet, um Weihnachtsgeschenke auszutauschen und einen schönen Abend zu verbringen. Die Brüder Apid waren an diesem Tag ebenfalls sehr beschäftigt. Sie mieteten sich einen Geländewagen mit großer Lagefläche und trafen sich mit Anke im Motel. »Wir werden eine Menge Geld haben, wenn ich Cindy heute umbringe.« Michael und Rudis Plan sollte nun endlich vollbracht werden. Michael vereinbarte mit Cindy, dass er sie gegen kurz nach 19 Uhr abholen würde. Dann würden sie Cindys Freundin Maria abholen und gemeinsam zum Restaurant fahren, in dem sie mit Annette verabredet waren. Cindy telefonierte gegen 18.50 Uhr mit ihrem Vater und anschließend mit ihrer Freundin Maria, um sie in die Planung mit einzubinden. Noch während des Telefonats kam Michael nach Hause und Cindy verabschiedete sich von ihrer Freundin. Derweil kamen Anke und Rudi gegen 19 Uhr am mit Michael vereinten Treffpunkt an. Circa 20 Minuten später fuhr Michael an den beiden vorbei. Anke und Rudi folgten Michaels Wagen in Richtung eines Wüstengebiets. Irgendwann bog Rudi dann von der Straße ab und fuhr eine Weile in der Wüste herum, bis er und Anke Michaels Wagen entdeckten. Rudi hielt an, befahl Anke im Auto zu bleiben und lief zu Michael. Als Rudi zurückkam, verabredete er mit Anke, sich um 22.30 Uhr bei Bobby McGee's mit den Brüdern zu treffen. Anke fuhr also davon. Michael und Rudi fuhren ins Motel, um sich zu duschen und trafen sich anschließend mit Anke im Restaurant. Die drei warteten offiziell eine Weile auf Michaels Frau, bestellten Abendessen und besprachen ihr Alibi. Anschließend gingen sie in einen Nachtclub, bis Michael dann gegen 2 Uhr morgens nach Hause kam. Der Anrufbeantworter war voll von Nachrichten von Annette, Katie und Maria, die sich Sorgen um Cindy machten. Am frühen Morgen des 24. Dezember 1988 erreichte Annette schließlich Michael, der ebenso verwundert über Cindys Verschwinden wirkte und ihr erzählte, sie habe gegen 19 Uhr das Haus verlassen, nachdem sie einen heftigen Streit mit einem fremden Mann am Telefon hatte. Sie waren eigentlich gegen 22 Uhr im Bobby McGee's verabredet. Annette bot ihm an, vorbeizukommen. Als Annette dann aber die Wohnung betrat, bemerkte sie sofort, dass Cindys Tasche noch da war. Sie alarmierte die Polizei und sie und Michael warteten auf das Eintreffen der Beamten. Am Nachmittag des 24. Dezember 1988 wurde Cindys Leiche gefunden. Ihr wurde einmal in die Brust und viermal in den Rücken gestochen. Außerdem wurde ihr so tief die Kehle durchgeschnitten, dass ihr Kopf fast abgetrennt war. Ihr Körper und Gesicht wiesen diverse blaue Flecken auf und auf ihrer Stirn war ein Schuhabdruck zu erkennen. In der Nähe der Leiche wurde ein Stück Nylonschnur und ein blutverschmiertes Strandtuch gefunden. Zudem konnten eindeutige Reifenspuren und ein weiterer Turnschuhabdruck sichergestellt werden. Am späten Abend des 25. Dezember 1988 fuhren Michael, Rudi und Anke mit dem Mietwagen um den Salt River. Michael fuhr schnell in die Kurven und bremste immer wieder abrupt ab. Er wollte das Reifenprofil so beschädigen, dass dieses nicht den am Tatort gefundenen Spuren entspricht. Bei der Abgabe des Wagens an die Vermietagentur waren zwei Reifen so heruntergefahren, dass sie ausgetauscht werden mussten. Am 31. Dezember flogen die drei nach Illinois, um an Cindys Beerdigung teilzunehmen. Am 2. Januar 1989 kehrten die drei nach Phoenix zurück und am nächsten Tag flogen sie weiter nach Los Angeles. Hier bezahlten sie einen Obdachlosen $20, um eine Nachricht auf Cindys Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ich habe ihrer Frau die Kehle durchgeschnitten. Wenn ich meine Sachen nicht bald bekomme, sind deine Freundin und dein Bruder als nächstes und dann du dran. Meine Augen sind überall. Zurück in Phoenix brachte Michael das Band zu einem deutsch sprechenden Ermittler, der ihn an die Polizei verwies. Derweil entdeckte die Polizei, dass Cindy kurz nach ihrer Heirat eine Lebensversicherung abschloss, in der ihr Ehemann Michael Abelt im Fall ihres Todes der Begünstigte ist. Im Zusammenhang der falschen Drohung wurden Michael, Rudi und Anke zu den Hauptverdächtigen in diesem Mordfall. Am 5. Januar stationierte die ermittelnde Polizei 11 Beamte rund um den Apartmentkomplex, in dem Michael wohnte. Gegen 20.30 Uhr klopfte ein verdeckter Ermittler an Michaels Wohnungstür, um sicherzustellen, dass er zu Hause ist. Kurz darauf alarmierte Michael die Polizei und meldete den seltsamen Vorfall und wurde zum nächsten Tag auf die Polizeistation beordert, um ein Phantombild des Mannes anfertigen zu lassen. Die Falle schnappt allmählich zu. Anke und die Abelt-Brüder fanden sich am 6. Januar in der Polizeistation ein. Die Polizisten sprachen getrennt mit ihnen. Anke musste einige Stunden allein in der Lobby warten. Nun war der richtige Zeitpunkt gekommen. Polizeibeamte baten Anke zum Verhör. Sie drängten sie dazu, die Wahrheit über den Mord an Cindy zu sagen. Sollte sie gestehen, versprachen sie ihr Immunität. Sie setzten Anke mit Fotos von Cindys Leichnam unter Druck. Schließlich brach Anke zusammen und gestand, dass Michael und Rudi und sie die Tat geplant haben. Die Abelt-Brüder wurden umgehend in Untersuchungshaft genommen. Am 9. Januar durchsuchte die Polizei Cindys Wohnung und beschlagnahmte unter anderem eine Armbrust Michaels Tennisschuhe und zwei Fotofilmrollen. Anke schrieb einige Briefe an Rudi, in denen ihre Teilnahme an dem Mord an Cindy bestätigt wurden. Die Briefe wurden später von der Polizei beschlagnahmt. Ebenso wie ein Brief von Michael an Rudi, den er in Deutsch verfasste. Ich habe einen Typen kennengelernt, der in 2 bis 4 Tagen rauskommt und dann sind wir in 1 bis 2 Wochen frei. Die Polizei kann nichts machen. Der Strafprozess der Brüder fand getrennt von ihnen statt. In beiden Prozessen trat Anke als Kronzeugin auf. Mit ihrer Aussage belastete sie vor allem Michael schwer und versuchte, Rudi zu entlasten. Bei ihm habe sie weder ein Messer noch Blutspuren gesehen. Im Prozess gegen Rudi Apelt kommt es dann aber zu einer entscheidenden Wendung. Ein Sachverständiger, welcher von Rudis eigenem Anwalt beauftragt wurde, gibt vor Gericht bekannt, dass der Täter Rechtshänder sei. Michael Apelt ist aber Linkshänder und Rudi Apelt Rechtshänder. Die Geschworenen waren von dem Gutachten überzeugt. Michael Apelt wurde am 10. August 1990 vor dem Superior Court of Arizona zur Todesstrafe verurteilt. Sein Bruder Rudi erhielt das gleiche Urteil am 8. Januar 1991. Michaels erster Exekutionstermin war der 5. Juni 1989. Ein bundesrichterliches Berufungsverfahren bewirkte aber einen Aufschub der Hinrichtung. Michael sitzt wie sein Bruder Rudi bis heute in der Todeszelle des Hochsicherheitsgefängnisses in Florence, Arizona. Rudi Apels Todesstrafe wurde im Mai 2009 durch Richterin Silvia Arellano in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Grund dafür ist, dass Rudi nachweislich als geistig zurückgeblieben gilt. Schon vorher wurde er durch den deutschen Sachverständigen Frank Schneider aufgrund einer Hirnschädigung als schuldunfähig eingestuft. Auf dieses Gutachten hin beantragen die Brüder erst die Aufhebung ihrer Todesstrafe. Richterin Arellano wies bei ihrer Entscheidung deutlich darauf hin, dass Michael Apelt zum Tatzeitpunkt gut genug Englisch gesprochen hatte, um Immobilien zu mieten und eine Versicherung abzuschließen. Sein Bruder hingegen habe schon als Kind diverse Sonderschulen besucht, sei aus der Bundeswehr geflogen und sehr stark auf seinen Bruder fixiert. Cindy Monkman wurde am 16. September 1959 geboren. Mit ihrer Schwester Katie und ihrem Bruder John wächst sie in geregelten Familienverhältnissen auf. Als Cindy 7 Jahre alt ist, verstirbt ihre Mutter. Die Familie wächst jetzt noch mehr zusammen. Cindy ist gerade erst 30 Jahre alt geworden, als sie Michael kennengelernt und sich in ihn verliebte. Sie war eine offene, fröhliche und schöne junge Frau. Vielleicht war es die rosarote Brille, die Cindy die Warnsignale übersehen ließ, vielleicht aber konnte sie einfach nicht erahnen, in welch perfiden Plan sie hineingezogen wurde. Cindys Mord zeigt, wie skrupellos ihre Gutmütigkeit und ihre Zuneigung ausgenutzt und ihr zum tödlichen Verhängnis wurde. Denn im Endeffekt war Cindy Monkman einfach nur eine junge Frau, die sich verliebte und die sich dafür verantwortlich fühlte, ihren Partner bedingungslos zu unterstützen. Auf Michael Apelt wartet übrigens die Giftspritze und er ist tatsächlich der einzige Deutsche, der in einem US-amerikanischen Gefängnis auf seine Hinrichtung wartet. Es gibt immer noch keinen Exekutionstermin, das heißt, er weiß immer noch nicht, wann er hingerichtet wird. Bis dahin verbleibt er im Arizona-Hochsicherheitsgefängnis. Ihr Lieben, das war's mit meinem Fall, also mit dem ersten Fall aus dem Buch True Crime USA. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich fand ihn extrem spannend und aber auch extrem skrupellos. Also alleine, dass die Brüder zusammensitzen und diesen Plan schmieden und dann auch noch wirklich dann in die USA fliegen und ja, das Geplante umsetzen wollen und also während dieser ganzen Zeit nie, ja, angefangen haben, darüber nachzudenken, wie falsch das eigentlich ist, sondern wirklich das verfolgt haben, wie besessen einfach das umsetzen, was sie sich geplant haben und dass es auch irgendwie die einzige Möglichkeit war, die sie gesehen haben, um an Geld zu kommen oder ja, irgendwie ja, in Reichtum zu kommen. Das ist schon echt erschreckend und dass dann auch die Anke, die Freundin von Rudi, da auch mitgemacht hat. Das zeigt, wie schrecklich das alles war, wie schrecklich dieses Umfeld war, in dem sie sich ja begeben haben, also diese Gruppe, ne, Michael und Rudi, dann die Anke dazu, wie die Ex-Frau von Michael jetzt in den Plan mit eingewiesen war, das weiß ich nicht, das habe ich auch leider nicht rausgefunden, aber ja, die beiden Brüder und Anke, die wussten ja auf jeden Fall Bescheid und es ist schon ganz schön erschreckend, wie sie sich dann auch gegenseitig bei der Umsetzung des Plans unterstützt haben und das alles für richtig gefunden haben. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst sehr gerne ein Abo da, eine Bewertung. Darüber freue ich mich riesig. Schreibt mir gerne E-Mails. Was denkt ihr? Habt ihr von dem Fall schon gehört? Habt ihr neue Informationen, die jetzt vielleicht nicht erwähnt wurden oder die fehlen? Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne über Paper Money Pool. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, genauso wie ein Quellenverzeichnis. Und ja, jetzt sage ich danke. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Ciao.